Der Weberaufstand. Der Beginn der heißen Phase. Niemand kann mehr die Augen vor der Massenarmut verschließen, auch die ängstliche herrschende Klasse nicht. Die Not des Volkes, konstatiert Struve, ist bis zur Hungersnot gesteigert. Besonders übel trifft es Mitte des Jahrhunderts die Weber in Schlesien, Opfer der Industrialisierung und der gleichzeitigen Globalisierung der Textilherstellung. England produziert so billig und viel, dass die Weber anderer Länder aufgrund des weitgehenden Freihandels nicht bestehen können, Hand- und Heimarbeiter wie in Schlesien am allerwenigsten. Seit Jahren fallen die Löhne. Um bei dünner Brotsuppe schlicht nicht zu verhungern, benötigt eine fünfköpfige schlesische Weberfamilie ein Jahreseinkommen von 93 Talern. 1844 liegt es bei 60 Talern, so die statistischen Angaben der preußischen Behörde. Zum Sterben zu viel, zum Leben zu wenig. 14 Stunden schuften die Menschen täglich. Am 4. Juni 1844 protestieren 3000 Weber, fordern minimale, lebenserhaltende Lohnerhöhungen. Doch die Arbeitgeber schütteln nur die Köpfe, das würde alle ruinieren. Daraufhin stürmen die protestierenden Herrenhäuser und zerstören Maschinen. Preußen reagiert umgehend, reagiert so, wie es, wenn es zu Unordnung kommt, immer erfolgreich reagiert, mit Kavallerie und Kartätschen. Bereits am 6. Juni richten die angereisten Truppen unter den Webern ein Blutbad an. Niederschießen ist die Maxime. 11 Weber sind auf der Stelle tot, 26 schwer verwundet, Hunderte werden verhaftet, auf 80 von ihnen hageln insgesamt 203 Jahre Zuchthaus, 90 Jahre Festungshaft und 330 Peitschenhiebe. Problem gelöst. Es irritiert Preußen kaum, dass es einen länderübergreifenden Aufschrei gibt. Barbarei, ruft die Opposition. Der jüdisch-berlinische Literat Karl August van Hagen von Ense hält in seinem Tagebuch fest: Kein Erbarmen, keine Besinnung mehr. Aber das Gericht des Herrn wird nicht ausbleiben. Wartet nur, es wird noch anders kommen. Am 10. Juli erscheint im Pariser Vorwärts Heines lyrische Intervention »Die armen Weber«. Marx bringt es prompt als Flugblatt unters schlesische Volk. Die Eskalation hat begonnen. Für Heine, die Herwegs, Marx und Engels, Bakunin sowie viele andere Oppositionelle in den 38 Vaterländchen ist der Vorfall mehr als eine lokale Hungerrevolte. Für sie ist es der erste echte Aufstand gegen die sozialen Ungerechtigkeiten, der Vorbote einer Revolution. Aber sie kennen auch die deutsche Angst davor. Die Deutschen, schreibt mir ein Freund, guillotinieren sich alle vor der Revolution und wollen auch diesen fürchterlichen Prozess nur theoretisch durchmachen, verzweifelt Georg Herweg. Friedrich Wilhelm, der Preußenkönig, hält den Aufstand ebenfalls für ein Revolutionsvorzeichen. Er nimmt das Ganze persönlich, riecht überall Verschwörungen, vermutet einen Zusammenhang mit einem Attentatsversuch. Offiziell mimt er Anteil am Elend der Menschen, de facto organisiert er die brutale Niederwerfung des Protestes. Er und die Regierung verhängen eine strikte Zensur, kontrollieren, was in den Zeitungen berichtet wird. Auf keinen Fall über das Elend. Der König diktiert Instruktionen, die davor warnen, die Unteren gegen die höheren Stände, die Ärmeren gegen die Wohlhabenden aufzuregen.
Die Flamme der Freiheit. Die deutsche Revolution 1848-1849 von Jörg Bong. Unter redaktioneller Mitarbeit von Simon Elson. Gelesen von Timo Weißschnur. Ein Hörbuch des Argon Verlags.